Herzlich willkommen zu unserem nächsten Schritt beim Erkenne dich konkret Prozess. Und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir begrüßen heute unseren Enrico und er sagt uns, alles ist einfach und leicht im Einklang mit kosmischer Energie. Herzlich willkommen, lieber Enrico, danke, dass du hier bist.
Hallo, ja, danke, dass ich zu so einem tollen Kongressthema sprechen darf. Ich liebe das Thema, das du ausgewählt hast, weil es einfach so viel von meinem eigenen Weg und auch von dem, was ich jetzt mit Leib und Seele beruflich mache, abdeckt. Also total schön. Ich freue mich drauf.
Ja, wir auch, Dankeschön. Wir machen immer einen Quickshot vorneweg und das heißt kurze Frage und Antwort, was gerade sein möchte. Dann würden wir damit loslegen, okay?
Ja, gerne. Ja.
Ja. Eine wichtige Erfahrung in deinem Leben für dich, was war das?
Als ich gemobbt wurde mit 13 Jahren und meine Mutter mir dann schlussendlich geholfen hat, mich selbst zu lieben und sich dann mein ganzes Leben verändert hat. Ich hatte Freunde, ich war gut in der Schule, ich habe Hobbys gehabt, ich hatte Spaß am Leben, alles hat sich verändert. Von Selbstmordgedanken zu einem tollen Leben mit nur der Selbstliebe gewesen.
Ja. Würdest du sagen, du hast mal einen Fehler gemacht?
Auf jeden Fall. Aber irgendwie auch nicht. Also, es ist so, ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Deshalb sind ja auch die Fehler irgendwie ein Teil von dem, wo ich gelandet bin. Das ist eigentlich das nie so wahrgenommen.
Ja. Wobei bist du glücklich? Wann spürst du Glück?
Wenn ich bin.
Für ein erfülltes Leben brauchst du da noch was?
Die Fähigkeit loszulassen.
Ja. Wenn du allein bist, wie fühlst du dich allein?
Ruhig.
Wer oder was bestimmt in deinem Leben?
Meine Essenz.
Was wäre aus deiner Sicht für unsere Erde das Beste?
Wenn wir alle in einem hohen Bewusstsein leben würden.
Und da hast du einen Wunsch für die Menschheit, eine, ja, was wünschst du dir für die Menschen?
Dass sie sich trauen, dem inneren Ruf nach Erfüllung nachzugehen.
Ja, vielen Dank. Ganz kurz und sehr klar, vielen Dank. Ich habe da bei dir ein bisschen gestöbert auf der Webseite und du hast also mit 5 Jahren irgendwie was ganz Entscheidendes getan. Magst du mal darüber erzählen, bitte?
Ja, gerne. Also ich wurde geboren und ich war hellsichtig und ich konnte Augen sehen. Was also zur Folge hatte, dass ich meiner Mom schon ganz viele schlaue Sachen gesagt habe, als ich klein war. Weil die musste ich nicht lernen, die habe ich aus dem Feld gezogen. Und eine dieser Erfahrungen damals war zum Beispiel auch, dass ich den ganzen Tag mit meinem Urgroßvater verbracht habe. Und ich hatte eigentlich nicht viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Und an diesem Tag habe ich aber den ganzen Tag mit meinem Urgroßvater verbracht. Und meine Mutter hat mich dann am Ende des Tages gefragt, wie es kommt, was ich da gemacht habe. Warum? Wie kam es, dass du heute den ganzen Tag mit deinem Urgroßvater warst? Und dann habe ich ihr gesagt, Opa hat einen schwarzen Fleck in seiner Aura, er stirbt. Und ich habe mich heute von ihm verabschiedet. Und tatsächlich, es wusste niemand in der Familie, aber tatsächlich hatte er Krebs. Das haben sie nach diesem Tag, das war der Geburtstag von meiner Mama, dann auch verraten. Das wollten sie vorher nicht, um die Feier nicht zu schmälern. Und 2 Monate später kam er ins Krankenhaus. Und noch 2 Monate später ist er gestorben. Also das war quasi ich mit 3 oder 4 Jahren. Mit 4,5 Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht normal bin und meinem Opa war es in meiner Wahrnehmung, also das lege ich nicht als Schuld oder Bruch aus, sondern es ist einfach meine Wahrnehmung von dem, wie er es gerne haben wollte. Ich glaube, mein Opa wollte gerne, dass wir alle normal sind, dass wir in die Reihe passen, weil wenn man nicht so sehr auffällt, nicht aus der Reihe tanzt, dann passiert einem nichts. Er ist ja auch im Nazi-Regime groß geworden. Also ich kann diese Einstellung sehr gut nachvollziehen mit dem Hintergrund, den er hat. Und so habe ich mich mit ungefähr 4,5 Jahren angepasst. Meine Mutter beschreibt das so. Vorher hatte ich halt solche Momente wie das, wo ich das bei meinem Opa einfach wusste, dass der stirbt. Ich hatte auch tiefe Erkenntnisse und Fragen gestellt und meine Mutter hat Heilpraktikerin gelernt. Meine homöopathischen Mittel und solche Sachen konnte ich mir selber aussuchen. Das musste sie nicht für mich austesten oder herausfinden. Das wusste ich intuitiv selbst und war immer die richtige Wahl. Und in diesem Abend bin ich ins Bett gegangen, am nächsten Morgen wach geworden und sie sagt, es war, als wäre das Feuer in meinen Augen gelöscht worden. Und an dem Tag habe ich auch nichts mehr wahrgenommen, habe meine Mittel nicht mehr ausgewählt und ich war einfach wie ein gelöschtes Kind, sage ich mal. Das ist an diesem Tag passiert. Soll ich noch weiter erzählen oder möchtest du wieder nachfragen?
Ja, weil hast du das dann vermisst oder wie hast du dann einfach das weitergelebt?
Ja, dann ziehe ich mal den Bogen zu mir heute, ja.
Ja.
Es war erst so, dass ich, also ich, die Momente in meiner Kindheit, an die ich mich erinnere, danach sind häufig von einer gespielten Freude und einer tiefen Traurigkeit. Also zum Beispiel habe ich mal zu Weihnachten etwas bekommen, ein großes, tolles Lego-Set. Ich habe als Kind Lego bauen geliebt und ich konnte richtig fühlen, dass ich gerne viel mehr Freude und Dankbarkeit ausgedrückt hätte, aber ich habe sie gar nicht gefühlt in mir. Deshalb habe ich sie gespielt, aber in mir war eigentlich so eine Trauer und so ein Gefühl von nicht da sein wollen, nicht existieren wollen. Passt aber eigentlich auch ganz gut zum Kongressthema. Das hat sich dann unterschwellig gezogen. Also ich habe natürlich dann auch weiter mit Lego gespielt, ich habe meine Freunde getroffen, ich hatte natürlich auch mal Spaß und schöne Zeiten, aber es war nicht mehr so wie vorher. Und das hatte ich ja eben in den Quickshot-Fragen schon mal angedeutet. Mit 13 Jahren war es dann so, dass ich in eine Mobbing-Phase gegangen bin, weil man ist daran selber ja auch mit verantwortlich, wenn ich dann lernen durfte. Und meine eigene Klasse und noch einige anderen Klassen haben mich gemobbt und teilweise auch probiert, mich physisch zu drangsalieren. Zu meinem Glück habe ich Kampfsport schon gemacht und war auch sehr stark immer als Kind. Das heißt, es war mehr die psychische Ebene. Ich hatte dann aber natürlich auch Stress mit den Lehrern, weil ich dann die anderen Kinder vermöbelt habe, dass die mich gemobbt haben und was weiß ich. Also ein Riesenstress und ein Riesenproblem und ich hatte schlechte Noten. Ich hatte zu der Zeit nur einen Freund, mit dem ich ab und zu was gemacht habe, sonst also keine Freunde. Und ich saß eigentlich meinen ganzen Tag nur vor dem PC. Und meine Mutter ist dann, als die gemerkt hat, dass es mir nicht gut geht, und das ist mir natürlich früh aufgefallen. Sie weiß aber auch durch ihre Praktika-Zeit, dass man Menschen nur helfen kann, wenn sie nach Hilfe fragen, wenn sie das wollen. Also hat sie sich jeden Tag für eine halbe Stunde bei mir ins Zimmer gesetzt und war einfach da. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie das tut. Sie hat mich gelesen, sie hat mich sich beschäftigt, sie hat einfach da gesessen und war da für den Fall, dass ich mich ihr öffnen möchte und ihr was sagen möchte. Und es hat 1,5 Jahre gedauert, die sie jeden Tag bei mir im Zimmer gesessen hat, für eine halbe Stunde. Als ich dann von der Schule nach Hause kam, den Ranzen hingelegt habe, den PC schon anmachen wollte, sie dann angeschaut habe, in Tränen ausgebrochen bin und gesagt habe, ich werde gemobbt, ich will nicht mehr leben. Und das war der wahrscheinlich wichtigste Moment für diese ganze Zeit, weil das war der Moment, wo ich sie gefragt habe, ob sie mit mir nicht machen kann, was sie mit ihren Kunden noch in der Praxis macht, dass es mir wieder gut geht. Und da hat sie mir helfen können. Das war natürlich für sie auch ein riesen Schock. Sie hat natürlich nicht erwartet, dass es so schlimm ist in mir, wie es mir ging. Aber gleichzeitig war sie auch froh, dass sie jetzt was machen konnte. Und sie hat mir damals geholfen, dass ich mich selbst wieder lieben konnte. Und diese Veränderung hat wirklich alles geändert. Also ich habe dann Freunde gehabt. Ich habe auf einmal wieder Interesse an Hobbys gehabt. Ich habe wieder angefangen, mich zu bewegen und auch Sport gemacht. Also ich habe angefangen, eine Tanzart zu tanzen, die damals im Internet sehr beliebt war. Und ein halbes, dreiviertel Jahr später war es schon so, dass ich auf der Kirmes, das ist eine kleine Stadt, wo ich war, also auf so einer Art Dorfkirmes, ja, wo gefeiert wird, dann gab es teilweise 60 junge Menschen in meinem Alter, 20 davon, die mich vorher gemobbt haben. Die haben einen Kreis um mich gebildet und mich angefeuert, während ich getanzt habe. Die haben extra Platz auf der Tanzfläche gemacht, damit ich in der Mitte tanzen kann. Ich hatte dann kurz danach meine erste Freundin und alles ist dann quasi, meine Noten, ne, haben sich so schnell verbessert, obwohl ich nichts dafür getan habe. Es ist wirklich alles besser geworden, in jeder Hinsicht. Und am wichtigsten, ich habe mich mit mir wohlgefühlt und mein Leben war für mich gut. Und da habe ich verstanden, dass es so wesentlich ist, was wir in uns tun, für das, was wir auch im Außen erleben und natürlich, was wir in uns erleben, dass mir an dem Punkt schon klar war, ich will später Menschen helfen, sowas auch zu können.
Ja.
Das, was Mama für mich gemacht hat, will ich später auch machen können, sozusagen. Ein paar Jahre vorwärts, also ich bin dann, ich habe die Mittelstufe fertig gemacht, ich habe auch mein Abi gemacht. Das war auch besonders mein Papa wichtig, damit ich die Chance habe zu studieren, wenn ich möchte. Das Psychologiestudium habe ich schon abgebrochen, bevor ich es angefangen habe, als ich erfahren hatte, dass dort viel Studien gelernt wird und viel Statistik und so. Und ich wollte aber nicht Menschen, ich wollte nicht wissen, was 100 Menschen im Durchschnitt haben. Ich wollte wissen, wenn ein Mensch vor mir sitzt, dann kann ich mit dem arbeiten. Und deshalb bin ich zum Coaching gekommen. Meine Mutter hatte mir damals jemanden empfohlen, mit dem habe ich gesprochen und dann hat sich herausgestellt, NLP wäre ziemlich cool. NLP, neurolinguistisches Programmieren, ist also die weltweit verbreitetste und eigentlich auch anerkannteste Form für Coaching mit Hypnose, Sprachtechnik und sonst was. Und dann habe ich halt mit 18 Jahren mein NLP-Practitioner fertig gehabt und angefangen zu coachen. Ich wusste also früh, was ich will dann. Ja.
Ja.
Das ist ja Kongressthema auch, ne? Wer bist du? Ich habe früh erkennen dürfen, wer ich bin, weil ich früh in die Liebe mit mir gekommen bin. Und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, um festzustellen, dass die Leute mir nicht glauben, dass ich was kann, weil ich einfach so jung war. Ja, viele waren halt so nach dem Motto, ja, klingt ja toll, was auf deiner Website steht, aber ich kann es ja einfach nicht abnehmen. So dass ich mich irgendwann mit meiner Mama zusammengetan habe, weil die hatte einfach schon so viel Berufserfahrung. Ich auf der anderen Seite konnte die Technik so gut, sie wollte auch gerne online sichtbar sein und alles, das war aber für sie anstrengend. Also haben wir gesagt, wir arbeiten zusammen, wir ergänzen uns gut, ich bin logisch, sie ist emotional, ich kann die Technik, sie hat die Berufserfahrung und so haben wir dann angefangen, zusammenzuarbeiten. Und schließlich ist daraus geworden, dass wir heute Menschen helfen, ihre Essenz, also ihr inneres Feuer wieder sozusagen nach außen strahlen zu lassen. Es ist ja eh da, aber es wieder selber zu erleben und zu tragen und sich davon tragen zu lassen im Leben.
Ja, das ist so richtig wie die Lebensidee eigentlich ist, ja, sich helfen, den anderen unterstützen, wenn er Hilfe braucht und aber auch eben warten, bis er das auch angibt, ne? Das ist so spannend, ja. Und gemeinsam dann die Kräfte, die jeder hat, zusammenbringen und das wird dann richtig gut, ne? Dann kann man was erreichen, ja, was aufbauen. Du sagst ja auch, wenn es wahrhaftig ist, ist es auch leicht, ja. Kann man jetzt sagen, das war leicht oder wie würdest du jetzt das nochmal einschätzen von jetzt auf? War
Ja,
das schwer?
ich mag mal eine Metapher, als ich ungefähr vier
Ja,
Wochen.
gerne.
Ich erzähle sie jetzt ein bisschen weniger. Ich passe jetzt einfach an, ne? Aber im Prinzip habe ich das meiner Mama damals so erklärt, wie Menschen funktionieren. Das war also noch einer dieser hellen Momente, bevor ich damals Licht gemacht habe. Ich habe gesagt, dass Menschen im Prinzip sind wie so eine lodernde Flamme. Und aus Angst, dass die Flamme gelöscht wird, machen sie so ein Glas drüber. Dann ist es im Prinzip wie eine Öllampe. Und wenn ein Glas drüber ist, dann kann dieses Glas irgendwann Ruß fangen. Und irgendwann wird es Ruß fangen im Laufe seines Lebens. Und weil da Ruß auf dem Glas ist, sieht es irgendwann nach außen aus, als wäre dort weniger Licht. Obwohl im Inneren immer noch das gleiche Feuer brennt. Und das ist so dieser Prozess, durch den auch ich gegangen bin. Ich habe seit 5 Jahren spontan sehr viel Ruß angenommen. Andere Menschen machen es schneller, langsamer. Manche werden schon mit Ruß geboren. Aber was halt passiert ist, dass wir uns so viele Schichten auftragen. In der Spiritualität nennt man die Ego, die nicht wirklich wir sind. So viele Meinungen, so viele Gefühle, so viele Ängste, die uns davon abhalten, wahrhaftig mit dem zu sein, was wir eigentlich sind. Also ein Spruch, den ich auch mal auf meiner Website stehen hatte, ist, wenn du alles loslässt, bleibt übrig, was du wirklich bist. Und es ist einfach, wenn ich bei meiner Wahrhaftigkeit bin, wenn ich mit diesem Feuer bin. Aber um erstmal dorthin zu kommen, kann es manchmal auch erstmal ein Weg sein. Und wenn sich das Leben für jemanden, der jetzt zum Beispiel zuhört, aktuell nicht leicht anfühlt, dann ist das für mich ein eindeutiges Indiz dafür, dass dieser Mensch noch nicht seine Wahrhaftigkeit lebt und nicht mit diesem Feuer geht, sondern immer noch mit einer sehr verrußten Lampe probiert, Licht in sein Leben zu bringen.
Ja, das ist ein leuchtendes Bild, wirklich. Und dann wollte ich noch dieses Normale mal nachfragen, weil du sagtest, du wolltest wieder normal sein oder das war eben, wie du dich gefühlt hast, nicht normal. Warum, was ist normal so gut? Warum ist das so gut?
Also für meinen Opa war es halt Sicherheit und das habe ich dann einfach irgendwann akzeptiert. Er hat halt probiert, die ganze Familie unter diesem Deckmantel nach außen zu präsentieren und ich habe dann halt einfach irgendwann nachgegeben und gesagt, gut, dann bin ich jetzt normal. Ich vermute aber auch, dass das aus der nicht menschlichen Sicht, sondern mehr so aus Seelensicht wichtig war, weil ich könnte heute nicht meinen Beruf so gut machen und ich habe viele meiner Hellsinne wieder, ich kann viele Wahrnehmungen und sowas. Ich glaube, vieles ist besser als damals. Manches ist anders, manches ist weniger. Augensehen ist zum Beispiel nicht mehr so stark wie damals. Aber ich glaube, hätte ich damals das alles so behalten und wäre so durchs Leben gegangen, dann wäre ich weder an den Punkt gekommen zu erkennen, wie wichtig das ist, weil ich ja nicht vorher gemobbt worden wäre und nicht alles erstmal schlecht gewesen wäre, um dann durch die Liebe wieder sozusagen aufzusteigen, Phönix aus der Asche mäßig. Und ich könnte auch nicht so gut mit den Menschen anknüpfen in den Erfahrungen, die ich teile, weil ich halt die ganze Zeit schon auf der Lichtseite gewesen wäre. Also ich vermute, dass da auf Seelenplan-Ebene mein Opa und ich uns einfach abgesprochen haben, dass ich quasi hell auf die Welt komme, er mir nochmal hilft, einen Dämpfer zu kriegen, damit ich dann später wieder erstrahlen darf.
Das ist auch eine interessante Idee, dieses sich absprechen, ja. Das geschieht ja in der anderen Welt, ne? In unserem anderen Zustand, wenn die
Genau.
Seelen sich untereinander treffen und für das Leben auf der Erde sich einstimmen und ja, verabreden, ne?
Genau.
Und das ist ja immer noch die Frage, glaube ich das oder weiß ich das, ja?
Das
Was
Schöne
meinst
ist ja, tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen.
du? Was meinst du dazu, bitte?
Also, das Schöne ist ja, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass wir damit starten, diese Sachen zu glauben. Ich glaube, viele Menschen wollen so gerne wieder mit ihrem Feuer in Kontakt sein. Und ein Kongressthema ist es ja zum Beispiel auch, ne, erkennen, wer ich wirklich bin, meinen Platz finden, vielleicht auch wie meinen Weg auf der Erde gehen. Und am Ende dieser Idee steht ja erfüllt sein, angekommen sein, friedlich sein und das lieben Leben. Das ist ja eigentlich der Wunsch auch der Kongressteilnehmer hier und auch der Wunsch von dem Weg, den ich mit meiner Mutter lieben und so Kunden begleiten. Und ich denke, wir haben durch unsere Leistungsgesellschaft immer wieder gelernt, wenn etwas nicht gut genug ist, müsste besser werden. Also probieren wir halt besser unseren Platz zu finden. Wir probieren halt mehr das Leben zu leben. Wir probieren halt mehr zu machen. Aber im Bild dieser Lampe mit dem Ruß ist alles, was ich mehr mache, nur noch eine Schicht Ruß, die ich oben drauf tue. Weil ich tue es aus dem Gefühl, nicht genug zu sein. Und das Resonanzgesetz oder auch die selbsterfüllende Prophezeiung besagt ja im Prinzip, wenn ich etwas aus einer Energie tue, erzeuge ich davon mehr. Und ich kann der reichste Mann der Welt sein und mich trotzdem arm fühlen. Das ist ja der Grund, warum die Reichen immer mehr Geld brauchen, weil sie nie das Gefühl haben, genug zu haben. Ich kann die meisten Freunde auf der Welt haben und trotzdem in mir nicht zufrieden oder glücklich sein. Oder ich kann Komiker sein und trotzdem zutiefst depressiv. Also das ist ja so, wo Menschen so sehr lernen, quasi in dieser Welt, in dieser Leistungsgesellschaft mehr zu leisten, besser zu sein, mehr zu sein. Aber so werde ich nie ankommen. Ich werde immer weiter das Spiel spielen von ich bin nicht genug und ich brauche mehr. Und was ich stattdessen bräuchte, ist halt ein Loslassen. Loslassen bedeutet, diese Rußschicht wieder abtragen zu lassen. Ich kann sie nicht mal selber abtragen. Ich habe da eine schöne Geschichte zu. Darf ich eine schöne Geschichte erzählen? Die
Ja,
macht das
gerne.
ganz deutlich. Die blaue Welt, geschrieben von Geoffrey Hoppe, gechannelt, also quasi geistig empfangen durch Adamus Saint-Germain. Genau, hat er in einem Buch hier geschrieben. Den Buchtitel weiß ich jetzt leider nicht. Da sagt er: Stell dir vor, es gäbe eine Menschheit, die ist eigentlich wie unsere, aber auch ein bisschen anders. In dieser Menschheit sind nämlich die Farben das Allerwichtigste. Und von all den Farben, die diesen Menschen so wichtig sind, ist die wichtigste Farbe und die beliebteste Farbe das Blau. Helles Blau, dunkles Blau, stark, matt, wie auch immer. Aber das beliebteste Blau ist das Königsblau. Und so streben alle Menschen nach Blau. Sie haben angefangen, immer blauer zu denken. Und aus blauen Gedanken folgten blaue Taten. Es gab blaue Gefühle. Und nach Tausenden von Jahren war es so, dass schließlich die ganze Welt blau war, als Konsequenz dieses blauen Strebens. Nicht nur Himmel und Meer war blau, die Bäume, die Bienen, das Gras, sogar die Politik, Macht und Geld war blau. Alles war blau in dieser Welt. Und in dieser Welt sind Menschen geboren, die fühlen, dass es da mehr geben muss. Es muss mehr geben als dieses ganze Blau. Und sie fragen sie ihre Freunde und sagen, ich bin nicht zufrieden, ich komme irgendwie nicht an, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann sagen die Freunde, naja, du musst einfach mal einen anderen Blauton probieren, du musst einfach mal dich dem Blau besser hingeben lernen. Aber weil das alles nicht klappt, gehen sie dann zu blauen Therapeuten. Die benutzen blaue Therapiemethoden und erzeugen noch mehr Blau. Und die blauen Heiler erzeugen auch mehr Blau. Und schlussendlich erkennen diese Menschen selbst in Büchern, in denen von Farbe die Rede ist, oder selbst wenn sie einen Meister haben, der die Farbe lebt, darin immer nur wieder blaue Anweisungen, diese blaue Art und Weise umsetzen und immer wieder Blau erzeugen. Das ist quasi die größte Schwierigkeit. Wir haben von klein auf gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, nämlich nicht genug und mehr haben wollen. Also etwas tun, um mehr zu kriegen, aus einem Mangel heraus mehr erschaffen. Und auf diesem Weg können wir es niemals schaffen, anzukommen, weil das ist der Weg, wie wir Blau erschaffen. So funktioniert unsere Welt. Was es jetzt braucht, ist jemand an unserer Seite, der schon Farbe erkennt und der mir zeigt, wie ich loslassen kann, wie ich meinen ankommen wollen, loslassen kann, zum Beispiel. Weil allein dieses Wollen danach anzukommen, hält mich davon ab, es zu sein. Die Sache ist halt, alles, was wir wollen, alles, was wir meinen zu brauchen, alles, was uns fehlt, motiviert unser Ego und unseren Kopf. Ne? Unsere Gedanken fangen an zu plappern. Wir machen Pläne. Ich habe Gefühl, dass ich was erreichen will. Diese Sehnsucht bringe ich in Bewegung. Und diese ganze Bewegung lässt mich einfach an der Stelle vorbeifahren, wo ich stehen bleiben müsste, wo ich einfach erlauben müsste, wo ich einfach sein müsste. Und das ist im Prinzip so dieses große, wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis, die ich heute im Rest mitteilen darf. Es geht gar nicht so sehr darum, tiefer zu meditieren oder eine bessere Entscheidung zu treffen oder mich noch höher anzubinden oder so. Weil immer, wenn ich das probiere, mache ich das auf eine blaue Art. Das Einzige, was ich tun kann, was nicht blau ist, weil ich eben nichts mehr tue, ist loslassen. Jetzt habe ich auch ein kleines Bild. Stell dir mal vor, ich würde meine Hand zu einer Faust ballen. Und ich mache das nicht nur eine Stunde, dann wird es vielleicht krampfen und wehtun. Ich mache das ein ganzes Jahr lang. Nach einem Jahr wäre das schon wie normal. Es wird nicht mehr wehtun, das wäre einfach normal. Ich würde schlafen mit der Hand, ich würde durch meinen Alltag gehen, ich würde meine Sachen machen, das wäre einfach eine Faust. Wenn jetzt jemand sagt, ey, Rico, mach doch mal deine Hand auf, bringt doch nichts, dann würde sich dieses Handöffnen anfühlen wie eine nächste Aktivität. Es fühlt sich für mich an, als würde ich es tun. Ich tue meine Hand aufmachen. Aber eigentlich ist es ein Ende von einem Tun. Ich höre auf, meine Hand zuzuballen. Weil aber wir so sehr gelernt haben zu tun, probiere ich das auch wirklich zu tun. Und was mache ich? Ich höre nicht auf, die Hand zu ballen. Ich mache meine Hand auf und ich gehe in die nächste Anspannung. Und selbst wenn wir Spiritualität lesen und hören und verstehen, was die meisten Menschen immer wieder tun, ist, selbst wenn sie mal zwischendurch Momente Entspannung erlauben, wir wollen es immer wieder schneller, besser, toller machen und dann trotzdem, und deshalb gehen wir immer wieder in die nächste Anspannung, von Anspannung zu Anspannung zu Anspannung. Und das Einzige, was wirklich, wirklich hilft, ist loslassen, Hingabe, erlauben.
Ja, das sind so schöne Vergleiche, ne? Das ist sehr bildlich, dann kann man es gut verstehen, ja.
Ja.
Enrico, du hast vorhin gesagt, das Lieben leben, hast du dich da versprochen?
Ja, das Leben lieben, aber ich finde das Leben leben auch gut. Ne?
Eben, ich habe da auch jetzt das so richtig schön empfunden, die Liebe leben, weil das ist ja auch so, du schreibst, wenn du nach dem höchsten Prinzip lebst,
Ja.
zeigt sich bedingungslose Liebe.
Mhm.
Und das ist ja die Liebe leben, das wäre das doch, oder?
Total, ja, auf jeden Fall.
Spannend, ne?
Ja. Hast du Lust, dass ich auf das höchste Prinzip ein bisschen eingehe?
Gerne, ja,
Ich
das
würde mal
ist auch
sehen, ob ich das schreibe.
meine Wahrheit.
Oh, cool. Das erste Mal, dass ich einen anderen Menschen treffe, der sich auch damit beschäftigt. Finde ich schön.
Wow. Nee, das habe ich aber nicht, weil ich hoffe, dass die Menschen das wirklich auch für sich aufmachen können. Genau
Ja.
dieses Geschenk, ne?
Ja, ich bin gespannt, ob du es ähnlich empfindest wie ich. Sonst kannst du auch gerne gleich mal deine Idee mit dazu geben. Für mich bedeutet das höchste Prinzip, dass es eine höchste Wahrheit gibt. Also die Quelle, aus dem alles entsteht, hat auch ein Bewusstsein, sozusagen eine Energie, eine Schwingung. Und diese ist das Ursprüngliche, das Wahre. Das heißt, alles andere muss daraus entstanden sein. Selbst unser Leid, Hass und selbst der Krieg, der auf der Welt stattfindet, ist irgendwie aus dieser ursprünglichen bedingungslosen Liebe entstanden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gefühlen in mir bin, wie zum Beispiel dem Gefühl, ich bin, das Leben macht keinen Sinn, ich will nicht leben, ja, dann kann ich natürlich zum Psychologen gehen und Kenntnisse haben und tun und machen. Und ich kann zum Coach gehen, der mir hilft, besser zu werden, besser klarzukommen, effektiver zu sein, was weiß ich. Aber das alles würde ja wieder nur ein Tun sein. Das höchste Prinzip aber sagt, wenn ich aufhöre, dem im Weg zu stehen und diese ursprüngliche Qualität wieder durch mich fließen darf, wenn ich einfach nur aufhöre, ihnen im Weg zu stehen, das ist ja eh überall. Aber wir verspannen uns so sehr, vor allem, dass quasi nichts mehr fließen kann. Aber wenn ich aufhöre, mich in den Weg zu stellen, und dann dieses Gefühl von vielleicht Sinnlosigkeit, die ursprüngliche Qualität der Quelle wieder rankommen lasse, dann löst sich das Gefühl der Sinnlosigkeit auf und was übrig bleibt, ist die ursprüngliche Qualität. Wie eine Hierarchie. Wenn das höhere Gesetz, das niedrigere Gesetz, wenn die beiden sich treffen, dann hat immer das höhere Gesetz Recht. Oder um in einem Bild zu sprechen, wenn man sich vorstellt, es gibt ein unendliches Meer. Unendlich. Und das ist klar, rein, kristallklar. Und da rein würde ich einen Farbeimer kippen. Dann würde es sich so lange verdünnen, bis es nur noch klar und rein ist. In der Genetigkeit nicht von ein bisschen Farbe gefärbt werden kann. Und so ist das, wie ich das sehe und erlebe. Das ist also dieses, das höchste Prinzip sagt, alles ist schon da. Alles ist schon gut. Und jetzt kommt mein eigenes Lieblingszitat. Also, Schnitt ist quasi der Untertitel von dem Buch, was ich gerade schreibe. Das Buch heißt Das höchste Prinzip. Und der Untertitel heißt: Wir sind so großartige Schöpfer, dass wir uns die Erfahrung erschufen, weniger zu sein.
Das
Das ist
ist
mir
das, was ich auch wahrnehme, Enrico. Das stimmt. Also für mich stimmt es auch.
toll.
Das sind die Wahrheiten, die so einfach sind und die wir suchen und finden wollen und wo es dann sich auch auflösen darf, also erlösen darf, ne?
Lösen, total.
Und was wir jetzt gemacht haben, ist einfach diese Erfahrungen, damit wir eben, wie du vorher gesagt hast, du hättest gar nicht gewusst, was du kannst, wenn du es nicht verloren hättest,
Genau.
ne? Das ist schon wirklich interessant. Also, ja, jetzt
Alles gesagt, fertig.
ist fertig.
Ich habe noch
Ich,
eine.
aber ich habe, ja, entschuldige.
Alles gut, ich hätte nur noch ein Detail, was ich noch ergänzen würde.
Gerne.
Weil wenn man sich jetzt schwanger geht, sage ich mal, mit der Idee, ja, das höchste Prinzip, und warum ist dann nicht alles Liebe? Die Frage mag ich noch beantworten. Zu lange. Wenn ich nicht mehr im Interview bin, können mich die Leute ja schlecht fragen. Dann nicht so gut. Da ist dieses Zitat nochmal so wichtig. Also wir sind so großartige Schöpfer, dass wir uns die Erfahrung erschufen, weniger zu sein. Das bedeutet, weil wir auch aus der Quelle kommen, weil wir auch aus dem höchsten Prinzip, weil das unser Geburtsrecht ist, weil wir Schöpfer sind, können wir uns etwas erschaffen, was weniger ist. Also das ist eben unsere Schöpfung. Wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, dann ist das meine Schöpfung. Und das höchste Prinzip sagt nicht, deine Schöpfung ist Schmutz, ich mache dir jetzt wieder Liebe. Das höchste Prinzip ist Liebe und sie liebt, was du tust und sie liebt dich. Und sie erlaubt sie dir auch natürlich, diese Erfahrung zu machen, weniger zu sein. Und erst wenn du diese Idee loslässt, weniger zu sein, erlaubst du damit wieder, dass das höchste Prinzip seinen natürlichen Weg geht und es wieder sozusagen wiederherstellt in seiner höchsten Qualität. Also Heilung muss eben wirklich nicht getan werden. Ich muss nur aufhören, an dem Unheilsein festzuhalten, und dann kann Heilung von alleine geschehen. Und das ist der Zustand der Welt. Wir haben einen Haufen Menschen, die aus ihrem Gefühl, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben, mit Kraft und Anstrengung etwas wichtig zu machen. Wir wollen die Natur retten und manchmal machen sie dabei kaputt, wollen ihr Land schützen und töten dabei andere Menschen, was weiß ich. Und deshalb ist die Welt nicht einfach Liebe, obwohl das höchste Prinzip existiert. Weil jeder von uns so ein Schöpfer ist. Und solange wir meinen, wir können es besser mit unserem Ego, mit unserer Idee vom Leben, mit unserer Selbstbezogenheit, unseren Vorstellungen, wie es sein muss, solange schließen wir diese Wirkweise des höchsten Prinzips in unserem Leben wieder aus.
Da habe ich noch eine andere Frage, weil ich da gelesen habe, du bist auch Experte für wahrhaftige Göttlichkeit, ja? So hast du es geschrieben. Und was mir da dazu, die Frage, wie ist das denn mit dem anderen, mit Allah, mit Manitou, mit dem großen Geist und so weiter, mit diesen Glaubensrichtungen? Ist das integriert oder wie hast du dich da gesehen?
Also für mich ist Göttlichkeit einfach einer der Begriffe, die für mich eingänglicher sind, obwohl ich jetzt auch gerne mit dem Begriff Essenz gehe zum Beispiel.
Ja.
Für mich ist da keine Religion ausgeschlossen. Im Gegenteil, ich finde eigentlich eher, dass die Religionen sich häufig nur selber ausschließen, indem sie sagen, sie sind die einzigen. Aber wenn man sich so die Ideen von den verschiedenen Religionen und Kulturen anschaut, dann ist eigentlich immer wieder zu lesen, der Vater bin ich. Zum Beispiel, also ich bin sozusagen
Ja.
Gott, oder wenn du in dir schaust, dann findest du Gott. Und dann gibt es auch Kulturen, in denen sowas gesagt wird, wie, und Gott löst sich wiederum in Quelle auf, also Gott ist dann wiederum alles, ne? Also es gibt individuelles Bewusstsein, meine Essenz, meine Seele, und es gibt das alles. Und im Prinzip gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass in allen möglichen Religionen davon gesprochen wird, dass im Prinzip, wenn ich nach innen gehe, ich mich erkenne, mein wahres Sein, eben die Seele oder Gott, und dass dieses sich dann wiederum erkennt in dem Ganzen, also in dem Alles. Und das ist ja dann entweder Gott oder Quelle, je nachdem, in welcher Kultur man ist, oder dann halt Allah oder wie man es halt nennen mag. Ne? Und bei den Buddhisten heißt es halt der Anteil, der sich erkennt, Buddha zum Beispiel. Aber wenn man sich die Art der Darstellung, die Sprache, also es geht um Liebe, es geht um Licht, es geht um Erlösung, es geht darum, dass man es in sich erkennt. Es gibt keine Kultur, die sagt, Lauf 100 Kilometer und dann erkennst du es. Weißt du? Es geht immer um die Richtungen sind gleich. Und dann sind nur die ganzen Interpretationen und Auslegungen teilweise so unterschiedlich, natürlich auch angepasst von den Institutionen, die dann damit später auch Angst haben, machen wollten, die Macht haben wollten, die Geld damit verdienen wollten, ist dann wieder viel davon abweicht. Aber ich denke, wenn man einmal selber die Erfahrung gemacht hat, was das bedeutet, also wenn man in sich mal ein bisschen Essenz oder Quelle erkannt hat, dann fällt es einem sehr leicht zu erkennen, was in diesen Texten eigentlich gemeint ist, weil sie von Erfahrungen sprechen, die man dann schon gemacht hat. Und die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und die meisten Menschen sind natürlich ein Haufen sich auch oft widersprechender Texte mit sehr, für heutige Zeit teilweise, merkwürdigen Vorstellungen vom Leben. Und in meinen Augen ist das alles eins und passt alles wunderbar und einfach.
Ja, weil wir vorhin auch die Liebe erwähnt haben, ne? Dann könnte ich doch das gleichsetzen. Gott ist Liebe oder die Energie, die uns trägt und leben lässt, ist die Liebe. Das ist auch nur wieder ein Wort, ne? Und das ist nämlich der Streitpunkt, weil Worte für jeden eine andere Erfahrung haben. Und wie gesagt, wie du das vorhin so beschrieben hast, Liebe, das ist diese Energie, die alles weiß, die uns schöpft, die uns leben lässt, die uns heilt. Alles, was wir brauchen, ist Liebe. Ja, wir haben nur dieses Wort dafür, aber die Energie ist es, die das tut oder die das leistet oder die es hervorbringt, ja, schöpft, ja.
Mal. In meinen Worten würde ich noch einen kleinen Unterschied machen, weil ich halte da, ich glaube, da gibt es ein großes Missverständnis. Ich würde sogar sagen, das Bewusstsein der Liebe. Es
Ja.
kommt jetzt wieder darauf an, wie man die Wörter benutzt und stellt, aber ich erkläre kurz, warum mir das wichtig ist. Solange ich denke, dass die Welt aus Energie besteht und ich aus Energie bestehe, bin ich quasi anfällig für Manipulation durch Energie. Und wenn ich das tue, dann ist es ja wiederum wahr. Wenn ich aber erkenne, dass ich das Bewusstsein bin, was Energie geschaffen hat, die Energie ist eigentlich die Substanz, die es liebt, Bewusstsein zu dienen. Also sie liebt es dir zu dienen, wenn du dir ein schlechtes Leben erschaffen willst oder ein gutes Leben.
Ja.
Wie auch immer, ne? Dann gibt es da drin die Erkenntnis, dass ich unendlich und unveränderbar bin. Und das nimmt mich auch wiederum aus ganz vielen von diesen Spielchen raus, wo man Sorge hat, behext zu werden, mit Energie manipuliert und sonst was. Ich komme in letzter Zeit öfter mit Menschen in Kontakt, denen sowas passiert ist oder die sowas erleben. Und es ist sehr einfach, aus diesen Manipulationen rauszugehen, wenn man aufhört zu glauben, dass man dafür anfällig wäre. Also das ist schon sehr spannend, wie groß unser Einfluss ist auf auch die schlechten Erfahrungen. Ich habe da gerade ein Beispiel im Kopf. Soll ich mal was über Voodoo erzählen? Ich finde das unglaublich spannend.
Gerne, ja.
Also Voodoo zum Beispiel, da haben sie Studien gemacht mit Voodoo-Schamanen oder wie auch immer die heißen, ich weiß es gerade nicht. Und in den Kulturen, wo das verbreitet ist und daran geglaubt wird und man davor Angst hat, da ist es so, da wird also dann zum Beispiel, gibt es verschiedene Vorgehensweisen, ein abgehackter Hahnkopf vor die Tür gelegt von der Person, auf die Voodoo angesetzt wurde. Diese Person hat das also dann gesehen, verstanden, was das bedeutet und Angst gehabt. Und diese Angst ist die Resonanz, auf die der Voodoo-Praktizierende eingreifen kann, um dann schlechte Ergebnisse zu erzielen, bis hin zum Tod. Also Voodoo kann auch in den Untersuchungen, die gemacht werden, Tod als Folge haben. Dann haben sie die gleichen Voodoo-Praktizierenden auf Amerikaner angesetzt, die überhaupt nicht an Voodoo geglaubt haben und quasi dieses Prozedere durchgeführt. Und diese Amerikaner, weil sie überhaupt nicht daran geglaubt haben, sind nicht in die Angst gegangen und es ist überhaupt nichts passiert. Und das ist ja wieder so, was so wichtig zu verstehen ist, wenn ich bin so ein großartiger Schöpfer, weil ich kann mir die Erfahrung erschaffen, weniger zu sein. Und wenn ich mir die Erfahrung erschaffe, oder wenn ich halt eben glaube, dass jemand anders die Macht hat, über mich zu herrschen mit seiner Energie und Manipulation oder sonst was, dann hat das echte Auswirkungen. Und dann haben die auch echte Kontrolle. Das ist dann nicht nur ein Placebo, die können wirklich was beeinflussen. Aber wenn ich mit dem höchsten Prinzip gehe und erkenne, dass ich das höchste Prinzip bin, dann kann mir in meinem freien Willen niemand anders etwas, was ich nicht zugestehe. Das ist sozusagen die andere Seite. Und da verlassen wir auch so diesen Grat. Viele Menschen sagen, sie sind spirituell, aber ich finde, sie sind eigentlich okkultistisch unterwegs. Da geht es um Schutz und Angriff, um schwarze und helle Magie und
Ja.
Energielenkung. Was das für mich bedeutet Spiritualität, es gibt nur ein einziges wahres. Licht und Schatten ist in der Illusion ein Spiel.
Sehr, sehr.
Aber in Wahrheit gibt es nur Liebe. Und Liebe hat uns so sehr geliebt, dass es uns auch ermöglicht hat, uns Schatten zu erschaffen, weil wir damit spielen wollten. Aber wenn du wieder in Liebe dich erkennst, dann kann niemand, der mit Schatten spielt, dich in sein Spiel zwingen. Du kannst
Genau.
nur umtreten.
Da gibt es ja diesen Spruch, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, hast du die andere Seite hin, ja, wo kein Mensch verstanden hat, was das Blöde soll, ne? Aber ich glaube, tiefer betrachtet ist genau das die andere Seite, nämlich die Liebe. Diese kann das auflösen und die Energie transformieren. Also der Schlag ist dann wirkungslos.
Ja, und das ist, also ich glaube auch die andere Person, würde man diesen Akt wirklich in Liebe machen, würde für keinen zweiten Schlag ansetzen.
Ja,
Das ist
dann kann
halt,
es erlöst werden, ja,
ja.
genau. Meine Hoffnung auch.
Obwohl ich ja noch tiefer glaube, dass wenn ich schon in Liebe bin, auch niemand für den ersten Schlag ansetzen würde.
Da sind wir dann an der Position, wo wir hin möchten, ja.
Ich finde es ja auch so spannend, es gibt ja so viele Ideen von, naja, aber was bringt mir Liebe, wenn jemand anders Gewehre hat oder so? Es gibt ja so also einen Fall tatsächlich. Also Indien wurde ja besetzt von England und Gandhi hat es ja geschafft, mit einem stillen Protest das Land zu befreien. Also die haben ja dann nicht gekämpft. Ich glaube, sie haben auch nicht geredet. Bin ich jetzt nicht sicher, das habe ich in der Schule mehr gehabt, seitdem nicht mehr recherchiert. Und die haben sich halt auf jeden Fall nicht zur Wehr gestellt. Und wenn die Engländer kamen, um die quasi teilweise mit Pferden beritten oder sowas, um die quasi anzugreifen, dann haben die sich auf den Boden gelegt. Weil zum Beispiel die Pferde nicht auf Menschen treten, die sich nicht wehren und die keine Bedrohung sind, und sie nicht auf andere Lebewesen, sind die Pferde steil gegangen und haben die Reiter abgeschmissen, weil die halt probiert haben, auf niemanden von den darumliegenden, sich wehrlosen quasi Wesen zu treten. Und so sind die ganzen Angriffe und Versuche in die Hose gegangen, und weil sie halt probiert haben, die Inder zu manipulieren und die gesagt haben, wir können meinen Körper versklaven, aber nicht meine Seele, und die nicht mehr gegessen haben, du kannst auch kein Land kontrollieren, das wegstirbt. Und so haben die Engländer gemerkt, wir haben keine Kontrolle, wir können hier nichts machen, wir können nicht mit denen spielen. Das Machtspiel funktioniert nicht, und so ist Indien befreit worden. Weil
Die
die
Kontrolle, ja, das ist
Engländer
auch nochmal so ein Punkt. Ja, genau.
aufgegeben
Wow. Ich möchte doch noch
haben.
eine Frage stellen. Und zwar, wir haben ja Charakter, sagt man immer, ne? Der Mensch muss Charakter haben. Und wie würde deine Charaktereigenschaft heißen, die uns hilft zu erkennen?
So
Gibt es da
mich
eine?
gut zu erkennen. Also das wäre dann, meine erste Antwort ist Wahrhaftigkeit, aber als Charaktereigenschaft finde ich passender Hingabe. Also die
Ja.
vielleicht auch Hingabesbereitschaft sozusagen. Oder vielleicht Bereitwilligkeit ist vielleicht der bessere Ausdruck. Also eine Bereitwilligkeit dafür nicht anzunehmen, dass man schon alles weiß und kann und quasi besser weiß, ne, dass man schon die bessere Idee vom Leben hat, sondern eine Bereitwilligkeit dafür, offen zu sein und sich von dem Leben in jedem Moment überraschen zu lassen.
Danke, ja, das ist richtig gut. Enrico, hast du ein Hinweis für unsere Zuschauer, Zuhörer oder etwas, was du noch als Botschaft vielleicht mitgeben möchtest?
Ich spüre mal in mich rein, was ganz schön ist hier. Also ich habe mir ja durchgelesen, wie du den Kongress bewirbst. Und ich glaube, also dieses Gefühl von nicht da sein wollen, nicht existieren wollen, nicht leben wollen oder auch nirgendwo hingehören und zu überlegen, ob man hier überhaupt hinpasst. Ich glaube, dieses Gefühl ist ein Anzeichen dafür, das ist ein sehr intelligentes Gefühl und Anzeichen quasi, was wir dort spüren, weil wir das fühlen, wenn wir merken, dass wir in dieser Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht im richtigen Ort sind. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich das Leben genommen haben, weil sie dachten, das ist ihr Ausweg aus dieser Gesellschaft, die überhaupt nicht so liebevoll und so rein und so tief ist, wie wir spüren, wie es sein dürfte. Und ich glaube, es gibt einen zweiten Weg. Also der erste Weg ist, dass wir uns schlecht fühlen und das Leben einfach nicht mehr leben wollen. Und der zweite Weg ist, dass wir uns halt wirklich dafür entscheiden, das höchste Bewusstsein zu verkörpern. Also, dass wir wirklich uns dem höchsten Prinzip ergeben. Dass wir erlauben, all unsere Annahmen vom Leben, all unsere Kontrolle, all unsere Versuche, das Leben hinzukriegen und den anderen zu gefallen, dass wir alles probieren, aufgeben, loslassen und wirklich, wirklich, wirklich den Weg der Spiritualität gehen, bis wir die Erkenntnis haben, dass wir diese Essenz und letztendlich diese Quelle sind. Und ich glaube, Das ist der einzige Weg, wie da wirklich erstmal eine Linderung kommt. Später wird diese Linderung dieses schlechten Gefühls zu einer tiefen Erfüllung. Und zu guter Letzt ist das dieser so wichtig anstehende Schritt, dass es immer mehr Menschen gibt, die das wirklich sich trauen, diesen Weg zu gehen. Es ist nicht einfach. Wir verlassen die Wege, die uns unsere Eltern, Lehrer und sonst was vorgegeben haben. Die machen alles mit Plan, Struktur, Kontrolle. Die probieren alles aus dem Ego zu kontrollieren. Dieser spirituelle Weg bedeutet halt, diese Kontrollversuche hinter sich zu lassen und sich wirklich hinzugeben für die Impulse und die tiefe Weisheit, die schon in unserer Essenz liegt. Und wenn ich mich das traue zu tun, einfach mal loslassen und quasi springen, einfach mal springen und das dann auch noch immer wieder mache, bis ich merke, ich kann ihm vertrauen und mich darin hingeben kann. Bis ich also schließlich in dieser unendlichen Liebe quasi neu gewaschen und gesalbt werde, neu geboren werde. Dann bin ich ein Mensch in dieser Gesellschaft, der wirklich einen Riesenunterschied für dieses ganze Weltgeschehen machen kann. Also wir sprechen ja auch von dem Bewusstseinsaufstieg und es ist leichter, als in vor 20, 30 Jahren in ein höheres Bewusstsein aufzusteigen. Und trotzdem ist es noch nicht so, dass es einfach passiert, sondern es muss noch die Bereitschaft geben und man muss noch diesen Weg wirklich erlauben. Und je mehr Menschen das aber tun, desto höher steigt das kollektive Bewusstsein an. Und das bedeutet, dass immer mehr Menschen es leichter haben, diesen Weg nachzugehen. Deshalb mussten wir halt vor 1000, 2000, 3000, 10.000 Jahren noch 20, 30, 40 Jahre in der Höhle sitzen und meditieren. Und heute kann man es schaffen, Erleuchtung zu erreichen, obwohl man ein normales Leben lebt. Also so etwas ist heutzutage möglich, weil so viele vorgegangen sind, weil die Wege gegeben sind. Und wenn du spürst, dein Leben macht keinen Sinn, dann mag ich dir einfach nur die Option stellen. Vielleicht suchst du dir den Weg aus. Vielleicht ist das das, was dich im Herzen berührt. Diese Erfüllung vorzugehen und damit der Welt zu zeigen, dass es möglich ist, ein schönes, tolles, erfülltes Leben zu haben, was viel erfüllter, viel schöner, viel strahlender ist als alles, was man sich mit Kraft erarbeitet. Und damit den anderen ein Vorbild zu sein, dass auch sie sich trauen, diesen Weg zu gehen. Weil wenn wir alle diesen Weg gehen würden, dann bräuchte es keinen geben, der keine Lust auf dieses Leben hat.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist auch wirklich diese Resonanz, ja, wenn ich bei mir mich verstecke, mich verstelle, mir eine Maske aufsetze, dann werde ich ja nicht erkannt, weil der andere spürt das ja, ne? Das heißt, dann bekomme ich alles ab, was mich treffen muss, damit ich diese Maske fallen lasse.
Total,
Ja? Wir sind deswegen auch miteinander, ja, aufeinander angewiesen, damit wir überhaupt erkennen können, ne?
ja.
Also wie du das vorhin gesagt hast, was wir als Bewusstsein schöpfen, ist etwas Geringeres oder also ist etwas kleiner. Und das können wir dann ausprobieren und eben spielen, ne? Also viele sagen ja, das Leben ist ein Spiel, ne? Und wenn wir es so nehmen, ist doch schön.
Wenn man es als Spiel sehen kann, ist es auch ein tolles Spiel.
Ja, richtig. Dann hat man schon den ersten Schmerz überwunden, ne?
Total, ja. Also ich glaube, das ist die absolute Konsequenz. Ich erlebe es auch immer mehr, dass das Leben einfach ein Spiel sein darf.
Dann darf,
Und
ja.
aussuchen, welche Spiele will ich mitspielen. Ich kann Drama machen, ich kann einen Riesenstress haben, ich kann mit dem Winter heulen, ich kann aber auch einfach sein.
Naja, da sind wir beim Willen, ja? Was will ich gerade, ne?
Ja.
Wie würdest du jetzt, wenn ich vom Willen spreche, wie würdest du die Zusammenhänge da sehen?
So, zuallererst, in der ersten Hälfte des Lebens braucht es Willens Kraft, um überhaupt etwas zu schaffen, weil ja alles anstrengend und schwer ist. In dem Teil, wo ich anfange, mit der Essenz zu sein, braucht es immer weniger Willenskraft. Am Anfang braucht es die, um zu springen und trotzdem zu gehen und sonst was. Also braucht man den Willen. Später, je weiter ich aber mit meiner Essenz und dieser Liebe vereinkehre, ist es aber so, dass diese Liebe eine ganz eigene Qualität und Begeisterung und Antrieb hat. Also wenn ich so viel Liebe habe, dass ich sie gar nicht, also dass ich überfließe vor Liebe, dann bleibt mir nichts anderes, als diese Liebe weiterzugeben. Und das ist auch der Grund, warum Menschen, die in höherem Bewusstsein sind, zunehmend sich einen Dienst verschreiben. Wenn sie zum Beispiel spirituelle Lehrer, die anderen Menschen dabei dienen, diesen Weg auch zu gehen. Und andere Menschen, die alle auf andere Art und Weise dienen, weil sie selber nichts mehr brauchen. Und dann ist es nicht mehr Wille, dann ist es mehr einfach die Bereitwilligkeit, also eine Bereitschaft wieder statt ein Wille, weil es einfach nichts mehr dafür braucht. Es ist leicht, es ist natürlich, es ist dann einfach der das Sein.
Das ist dein Wille geschieht, ja.
Ja, genau.
Dein Wille
Jetzt die
geschieht
Sache,
dann.
ich kann da drin natürlich als Schöpfer, es gibt die erleuchtet geworden sind, die dann einfach nur gedient haben. Und es gibt die haben dann gesagt, jetzt spiele ich das Spiel mal richtig. Also zum Beispiel Adamus Saint-Germain wird auch nachgesagt, dass er dann mal, er soll Casanova zum Beispiel gewesen sein, hatte sich ein sehr aufregendes, manches Leben mit auch Reichtum und sonst was mal gewählt. Und dann war er mal ein Chemist und hat, was weiß ich, ne? Also das gibt einem ja keinen mehr vor. Ganz im Gegenteil. Uns ist das Leben ja nur vorbestimmt, solange wir noch voll mit unseren Ängsten und unseren ganzen Glauben und sowas sind. Weil die begrenzen ja meine Möglichkeiten. Die begrenzen, was ich sehe, was ich mich traue, was ich mache. Aber wenn ich erstmal frei von dem Ganzen bin, bin ich frei zu wählen. Und die einen so, die anderen so. Und am Ende wahrscheinlich beides.
Ja, ich hab da auch so für mich ein bisschen das mal überlegt, wenn ich das Bewusstsein als Ursubstanz betrachte, ja, und das Bewusstsein will sich erfahren, will wissen, wer bin ich. Und dann braucht es ja selbstentscheidende, selbst schöpfende Wesen, die eben nicht mehr Bewusstsein angebunden sind, die teilweise für diesen Bereich des freien Schöpfens getrennt werden müssen. Die werden dann von Bewusstsein ja eingefaltet oder also extra gestellt. Und ich glaube, das ist unser Zustand im Moment, ja. Wenn wir in unserem Kopf sind, dann sind wir unbewusst, also vom Heilbewusstsein gesehen unbewusst. Obwohl alle sagen, wenn ich den Tag sehe, bin ich bewusst, ja. Aber das ist nicht der Fall, weil solange wie ich diesen Zugang, diese Tür in die Essenz, in das Prinzip schließe, ist das eben auch wirklich abgetrennt, ne? Dann kann ich mich bewusst nennen, solange ich will. Es ist nicht der Fall.
Ja. Auf jeden Fall.
Also so war ja,
Ja,
habe ich mir
ich
das.
bin noch ein Tucken einfacher. Ich glaube, es geht nicht mal darum, Erfahrungen zu machen. Ich glaube, die Essenz will einfach erfahren. Und das nimmt auch wieder Druck aus, weil es geht gar nicht darum, ein besonders tolles Leben zu haben oder so. Die Essenz erfährt sich auch, wenn ich den ganzen Tag nur rumliege in meinem Bett oder sowas. Also ich glaube gar nicht, es geht darum, einen bestimmten Plan oder ein bestimmtes Etwas zu erfüllen. Das einzige Bestreben, was jeder Mensch hat, ist, sich am Ende zu erkennen. Das werden wir so oder so tun, ob das in diesem oder in tausend Leben ist. Aber ich glaube, es ist nicht wichtig, wie der Inhalt davon aussieht. Weil viele haben ja so den Eindruck, oh, es geht im Leben darum, Erfahrung zu machen. Jetzt probiere ich so viele Erfahrungen wie möglich zu machen. Ich glaube, dass das
Es ist wieder machen, ne?
genau ist. Ich glaube, die Essenz macht ihre Erfahrung, indem wir einfach sind. Und sie liebt es, zu erfahren. Also das ist ja diese ursprüngliche Freude am Sein. Es ist ja quasi, was ausgedrückt wird mit dem Ich bin. Ne? Das ist die
Ja.
Freude an der Existenz, die Liebe zu existieren. Und ich glaube, für die braucht es nicht mehr, weil alles andere wäre schon wieder nur eine Bewertung. Oder warum es rumliegen und etwas tun, eins besser als das andere. Es ist einfach nur eine Form der Existenz, die ja in sich perfekt ist.
Ja, die Freude am Sein, das hat mir auch gefallen. Ja, genau. Das ist eine ganz hohe Schwingung auch. Und wir haben bei der Entscheidung, ich freue mich, haben wir eine ganz andere Offenheit, ne?
Ja.
Ja, Enrico, ich glaube, wir haben ganz viel mitgeteilt von dem,
Jeden
was
Fall.
uns wichtig ist und ausgetauscht. Ich danke dir von Herzen, dass du hier dabei bist und für dein Wirken und dass du deine Kräfte so einsetzt, wie sie gebraucht werden und den Menschen helfen kannst. Alles Liebe auf deinem Weg.
Danke sehr. Und für die Zuhörer noch ein Hinweis: Es gibt unter oder neben diesem Interview ja auch einen Link oder einen Button, wo man draufklicken kann. Für alle, die sich ernsthaft interessieren, diesen Weg zu gehen, also seine Essenz zu persönlich kennenzulernen, ja, also mit ihr zu verschmelzen und diese Liebe zu verkörpern, das höchste Prinzip anzuwenden und raus aus diesen ganzen Spielen der Dualität und was da alles auch so leidvoll ist, dann wir haben ein kostenfreies Beratungsgespräch. Das kann jeder sich einfach wählen, aber bitte nur wählen, wenn du auch wirklich an dem Weg interessiert bist. Wir wollen ja nicht irgendwie Kartenleger sein, sondern wenn du wirklich an dem Weg interessiert bist und wissen möchtest, wie die nächsten Schritte für dich sind, dann such dir da einen Termin aus und meine Mutter, mit der ich zusammenarbeite, und ich Wir haben schon einen ganz großen Teil unserer Wahrnehmungen zurück. Wir werden dir in diesem Termin erzählen, wo du stehst, warum du da stehst, wo du stehst, wenn du vielleicht nicht weiterkommst, wenn deine Gefühle kommen, und wir werden dir den Plan offenlegen, wie wir an deiner Stelle vorgehen würden, damit du mit deiner Essenz wieder in Übereinkunft kommen kannst, dass du deine Essenz erkennst und sie lebst. Und wenn du dann Lust hast, diesen Weg auch noch mit uns zu gehen, freuen wir uns riesig, weil wir lieben unseren Job, und das ist einfach, was wir lieben, und wir freuen uns darüber. Und wenn du dich dann entscheidest, das ohne uns zu tun, ist das auch in Ordnung. Also da gibt es überhaupt keinen Druck, wie man das sonst aus solchen Gesprächen kennt oder so, sondern wir wollen dir einfach die Möglichkeit geben, mit uns mal echt in den Kontakt zu kommen, echt wertvolle Impulse zu kriegen. Und wir haben schon viel gehört, dass allein dieses kleine Vorgespräch das Leben verändert hat von Menschen. Und ja, wenn daraus auch noch Menschen werden, die mit uns gehen wollen, freuen wir uns umso mehr. Genau.
Ja, vielen Dank. Und
Danke auch.
ich danke euch auch, die ihr zugeschaut habt und zugehört habt. Und immer dran denken, der Anfang ist in uns, also in dir beginnt es. Was dein Weg zeigen wird, ist das, was du jetzt für dich entscheidest und möchtest. Und das möchte eine gute und schöne Aufgabe sein. Also alles Liebe, bis zum nächsten Mal und ja, bleibt auf eurem Weg. Tschüss.
Peace.